Ja, hallo. Ich freue mich erstmal, dass ich nach langer Zeit mal wieder predigen kann. Meine Tochter ist jetzt 10 Monate und auf dem Weg hierher, also deswegen habe ich jetzt auch länger Pause gemacht, auf dem Weg hierher habe ich so überlegt, wahrscheinlich war meine Predigtvorbereitung nicht so, wie man sich das vorstellen würde, wie ein Prediger wie Uwe das wahrscheinlich vorbildlich macht. Auch am Sonntagmorgen dann rechtzeitig aufstehen, nochmal in die Stille gehen und hinhören und beten. Bei mir war es ganz wild heute Morgen mit meinen 3 Kids. Es waren dann eher so, zieh dich an, hör auf zu streiten, steck dir das nicht in den Mund. Und dann in dieser Stimmung bin ich heute Morgen losgelaufen und dachte so, ach du liebe Zeit, das ist meine Vorbereitung gewesen heute Morgen. Aber ich glaube, dass ich was euch weiterzugeben habe heute Morgen. Ich habe das Gefühl, dass Gott mir was aufs Herz gelegt hat jetzt in der Vorbereitung. Ich hatte auch Zeiten, wo ich mal alleine war und genau, das möchte ich heute Morgen mit euch teilen. Und ich würde gerne noch beten und dann steigen wir in den Text ein. Herr, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für jeden, der heute hier ist. Und ich bete, dass du mich gebrauchen kannst heute Morgen, um zu reden, um Herzen zu berühren. Bete, dass du jetzt unsere Herzen konzentrierst und auf dich ausrichtest. Und danke dir für die Zeit, die wir jetzt haben dürfen. Amen. Vielleicht kennt ihr das, dass es manchmal so Orte oder Gerüche oder Situationen gibt, die uns zurückversetzen und erinnern an irgendeine Zeit aus der Vergangenheit. Irgendwas Schönes, und wenn wir dieses Essen essen oder diese Sache riechen, dann erinnern wir uns daran. Bei mir ist das so, immer wenn ich an einer Baustelle vorbeigehe und diesen typischen Baustellengeruch rieche, da muss ich sofort an meine Kindheit denken und an die Zeit, als wir hier in der Gemeinde dieses Gebäude umgebaut haben und auch bei uns zu Hause so ganz viel gebaut haben. Und das war für uns als Kinder immer ein Riesenabenteuer und es gab immer so viel zu entdecken. Und jedes Mal, wenn ich an einer Baustelle vorbeigehe und das rieche, da muss ich so kurz die Augen zumachen und erinnere mich an diese Zeit in meinem Leben. Vielleicht kennt ihr das auch, so Momente, wo man an vergangene Situationen, an schöne Erinnerungen zurückdenken muss. Und genauso kennt ihr das vielleicht auch, genau das Gegenteil, dass es manchmal so Situationen, Gerüche, Orte gibt, die uns an eine nicht so schöne Erfahrung aus der Vergangenheit erinnern lassen und die irgendwie so ein mulmiges Gefühl in uns hochkommen lassen. Und so eine Reise werden wir heute Morgen unternehmen, zusammen mit Petrus. Und ich glaube aber, dass da für uns auch ein Schatz bereit liegt. Und ich hoffe, dass ich nicht im Weg stehe, wenn Gott heute Morgen zu euch redet. Aber ich glaube, dass er heute Morgen eine gute und ermutigende Botschaft für uns vorbereitet hat. Genau, Mario hat schon gesagt, wir befinden uns gerade in so einer Reihe, wo wir uns herausfordern lassen, wo wir uns Texte angucken, wo Jesus herausfordernde Dinge sagt. Und heute soll es um Scham gehen. Ihr habt es vielleicht schon gelesen im Bewegungsmelder. Und dafür, den Text haben wir gerade schon gehört, werden wir heute ein paar Mal in der Bibel ein bisschen nach hinten rutschen in die Evangelien, damit man diesen Text so ganzheitlich verstehen kann. Genau, weil die Situation der Jünger ist wie folgt: Die sitzen ja am See von Tiberias, so fing gerade der Text an. Und was davor passiert war, ist eine wilde Zeit. Die hatten gerade erlebt, wie Jesus gestorben war und dann wieder auferstanden ist. Und er ist ihnen erschienen schon. Und ich glaube, die waren in so einem, ja, irgendwie in so einer Zwischenzeit. Die waren vielleicht verwirrt, vielleicht haben sie sich auch gefreut, aber auch unsicher. Was kommt denn jetzt? Was passiert denn jetzt hier gerade? Und in diese turbulente, unsichere Zeit hinein finden wir die am See von Tiberias sitzen. Und wir lesen davon, wie Petrus dann so sagt, also ich gehe jetzt fischen. Und alle kommen mit und die steigen in dieses Boot rein. Das ist so die Situation der Jünger. Und spannend in diesem ganzen Text ist aber auch, was ist eigentlich die Situation von Petrus, weil er nochmal so eine ganz besondere Rolle spielt. Und um ein bisschen herauszufinden, wie es Petrus in dem Moment wohl gegangen ist, das ist nicht so schwer zu erraten, müssen wir nochmal auch einen kurzen Sprung zurückmachen in diese ganze turbulente Zeit davor. Wenn wir in Matthäus 26 reinschauen, dann lesen wir die Szene nach dem Abendmahl, als Jesus sich mit seinen Jüngern aufmacht zum Ölberg und dann kommt das ganze andere. Und es gibt dieses Gespräch von Jesus mit seinen Jüngern, wo er ihnen voraussagt, dass sie ihn verraten werden. Und in Matthäus 26 lesen wir davon, wie Petrus in seiner schnellen Art direkt mal raushaut: Herr, auch wenn sich alle an dir ärgern, so will ich mich doch niemals ärgern. Und Jesus hakt da schon mal ein und sagt: Ich sag dir, du wirst mich verleugnen. Und Petrus bekräftigt das nochmal: auch wenn ich mit dir sterben müsste, ich würde dich nicht verleugnen. Und das ist Petrus so ein bisschen, wie wir ihn kennen, ganz schnell und ganz zusichernd: Jesus, ich liebe dich mehr als alle anderen und ich würde für dich sterben, bevor ich dich verrate. Und wahrscheinlich wisst ihr, wie die Geschichte weitergeht. Man muss nicht mal eine Seite umblättern, sondern noch in derselben Nacht und im selben Kapitel lesen wir davon, wie er in diesem Vorhof sitzt, wo Jesus verhört wird. Und Leute erkennen ihn und sprechen ihn drauf an: Du bist doch auch einer von denen, die mit Jesus unterwegs waren. Und wir lesen davon, wie Petrus tatsächlich dreimal Jesus verleugnet und beim dritten Mal sogar schwört: Ich kenne diesen Menschen nicht. Und dann kräht der Hahn, Petrus erinnert sich und er ging hinaus und weinte bitterlich, lesen wir da. Und ich fand es spannend, mir nochmal Lukas 22, da ist die gleiche Szene beschrieben, anzuschauen, weil da steht: Nachdem Petrus Jesus verleugnet hatte, da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Und dann erinnert sich Petrus an das, was Jesus gesagt hatte. Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Und ich habe mir überlegt, wenn ich mich entscheiden müsste, Top 10 der Situationen aus der Bibel, wo ich nicht gerne tauschen würde, dann könnte ich mir vorstellen, dass diese Szene echt ein guter Kandidat wäre, dass ich da nicht gerne tauschen würde. Weil ich finde, allein die Vorstellung von dieser Situation macht einen schon verrückt. Und dieser Blick von Jesus, wo auch irgendwie gar nichts mehr gesagt werden muss, nur dieser Blick lässt einen irgendwie schon erstarren. Und es ist nicht schwer zu erraten, wie es Petrus da gegangen sein muss, weil wir davon lesen, dass er hinausgeht und in bitterer Verzweiflung weint. Voller Verzweiflung. Und wie er sich geschämt haben muss. Eben hatte er noch geschworen, er würde bei Jesus bleiben, er würde ihn mehr lieben als alle anderen und er würde eher sterben, als ihn zu verleugnen. Und ein paar Stunden später passiert schon genau das. Und ich glaube, für mich so das Schlimmste an dieser Vorstellung ist der Gedanke, dass Petrus danach gar keine Chance mehr hatte, mit Jesus zu sprechen. Dieser Blick war vielleicht das Letzte, was so die an Blicken ausgetauscht haben. Und er hatte nicht die Chance, nochmal das anzusprechen, nochmal zu sagen, also, ja, keine Ahnung, so, ich weiß auch nicht, ich bereue es oder wie auch immer. Keine Möglichkeit, nochmal mit Jesus drüber ins Gespräch zu kommen. Und dieses Gefühl, so dermaßen versagt zu haben, muss unfassbar beschämend für ihn gewesen sein. Und es gibt ja manchmal so Situationen, wo man sich wünscht, man könnte irgendwie die Zeit zurückdrehen und nochmal ganz kurz nur diese kleine Sache ändern. Und es geht einfach nicht. Und mit dieser Beschämtheit muss Petrus in dem Moment klarkommen und diesen Blick ertragen von Jesus. Und ich könnte mir vorstellen, dass Petrus sich in diesem Moment echt entblößt vorgekommen ist. So richtig alles fällt ab. Und die ganze Wahrheit liegt auf einmal da zwischen Jesus und Petrus. Und das muss einfach ein unfassbar beschämendes Gefühl gewesen sein. Und das war die Stelle, wo ich mich in der Vorbereitung gefragt habe, wie ist es eigentlich bei mir? Schäme ich mich manchmal für Dinge vor Gott? Schäme ich mich vor ihm für mein Verhalten? Und nicht nur dieses: Ja gut, also das hätte ich jetzt vielleicht ein bisschen anders machen können oder hätte ich vielleicht andere Worte finden können, war jetzt nicht ganz so gut, sondern wirklich so eine tiefe Scham, so ein Entblößtsein darüber, dass ich versagt habe vor Gott. Und ich habe gemerkt, dass für mich, ich mich oft eher vor Menschen schäme oder vor den Konsequenzen, die mein falsches Verhalten vielleicht mit sich ziehen, hier auf dieser Erde. Aber so eine große Scham vor Gott, da muss ich erstmal länger drüber nachdenken. Und ich glaube, dass Petrus aber in diesem Moment das ziemlich deutlich gespürt hat, in diesem Blick. dass er sich wirklich vor Jesus, vor Gott geschämt haben muss und dass ihm das sehr präsent war. Genau, deswegen die Frage an dich, kennst du dieses Gefühl von Scham? Scham vor Gott, Scham, weil du weißt, du hast hier echt, das hast du echt verbockt und versagt. Und wo du dir vielleicht, kannst du dir eine Situation vorstellen, wie Jesus dich da angucken würde, nur ein Blick von ihm, bei dieser einen Sache, was das in dir auslösen würde. Also wo gibt es Momente in deinem Leben, wo tust du Dinge oder wo hast du vielleicht auch Dinge getan? Wenn Jesus dich dabei angucken würde, dann würdest du rausgehen und voller Verzweiflung bitterlich weinen. Das sich mal vorzustellen und mal kurz auszuhalten. Das ist dann so ein Moment, wo auf einmal so klar ist, dass das irgendwie nicht zusammenpasst. Da ist Gott und er ist heilig und er ist allmächtig und gut und dann bin da ich. Und so diese Entblößtheit, wo wir uns dann vielleicht so auch schämen und entblößt fühlen. Genau, wo würde es dich wirklich quälen, wenn Jesus dich dabei angucken würde? In welcher Situation? Und Petrus hatte diesen Moment, entblößt, beschämt, verzweifelt, dass er gar nicht anders konnte als bitterlich weinen. Und das ist seine Situation. Und wenn wir jetzt nochmal wieder zurückspringen in unsere Geschichte, dann hat man so ein bisschen ein Gefühl davon, wie es Petrus wahrscheinlich ergangen ist. Und jetzt sitzt er da in dem Boot mit den anderen und er fischt. Und dann kommt diese Person ans Ufer und ruft, werft das Netz nochmal aus. Und dann fangen sie 153 Fische. Und dann lesen wir davon, wie Jesus sich zu Petrus dreht und zu ihm sagt, es ist der Herr. Und dann kommt der entscheidende Vers in Vers 7. Als Simon Petrus ihn sagen hört, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schnell am Ufer zu sein. Und diese ganze Szene wiederum gewinnt an Bedeutung, wenn wir nochmal ganz kurz blättern. Und zwar zurück zu Lukas 5. Das ist eine Geschichte, die ganz am Anfang von Jesu Wirken passiert ist, als bei der Berufung der ersten Jünger. Aber es ist im Prinzip exakt die gleiche Geschichte. In beiden Situationen, also in Lukas 5 und in Johannes 21, lesen wir davon, wie die Jünger im Boot sitzen. In beiden Geschichten fischen sie die Nacht und fangen selber nichts. In beiden Geschichten kommt irgendwann, tritt Jesus auf, einmal sitzt er im Boot, einmal vom Rand. Und beide Male aber fordert er sie dazu auf, das Netz nochmal auszuwerfen, obwohl sie nichts gefangen hatten. Und beide Male fangen sie so viele Fische, dass das Netz zu reißen droht. Das ist das Gleiche. Und beides Mal gibt es so ein Moment, wo Petrus Jesus auf einmal erkennt. Und jetzt kommt der Unterschied in Lukas 5. Als Petrus diese ganze Szene miterlebt und mitsieht, lesen wir, wie er sagt, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Also er hält es überhaupt gar nicht aus in Jesu Nähe. Er erkennt auf einmal, hier passiert etwas Großes und er erkennt Jesus in seiner Größe und sagt, geh fort von mir, weil ich bin ein sündiger Mensch. Und in Johannes 21 lesen wir, er warf sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Also in Lukas 5 erkennt Petrus Jesu Größe, weiß um seine eigene Schwachheit und will so weit weg von Jesus, wie es irgendwie möglich ist. Geh fort von mir. Und in Johannes 21 erkennt er Jesu Größe, weiß um seine eigene Schwachheit und will so schnell wie möglich so nah an Jesus dran sein, wie es irgendwie geht. Also beides Mal die gleiche Situation, gleiches erlebt, beides Mal Jesus erkannt. Einmal so schnell weg, wie es irgendwie geht und so weit weg, wie es irgendwie geht und einmal so schnell wie möglich so nah an Jesus dran, wie es ist. Wie kann das sein? So eine unterschiedliche Reaktion auf die gleiche Situation. Es scheint ein bisschen so, als hätte Petrus in Johannes 21 auf einmal das Evangelium verstanden. Also obwohl er um seine eigene Schwachheit weiß und Jesus in seiner Größe kennt, weiß er darf und will ihm auch ganz nah sein. Und das ist das Evangelium. Genau das haben wir vor 2 Wochen gefeiert an Ostern, dass Jesus Mensch wird, sich ganz klein macht, ans Kreuz geht für unsere Sünde, für uns stirbt, damit wir ihm nahe sein können. Und es sieht so aus, als würde Petrus das in diesem Moment auf einmal verstehen. Als wüsste er auf einmal, er darf mit seiner Scham ganz nah an Jesus dran sein, weil er dorthin gehört. Und so geht Petrus mit seiner Scham in Johannes 21 auf einmal ganz anders um als vorher, nämlich hin zu Jesus. Und wie ist das jetzt bei dir? Was machen wir mit unserer Scham? Als ich vorhin das schon mal gefragt habe, wo schämst du dich, was gibt es für Dinge, wofür du dich schämst, kam dir vielleicht was in den Sinn, ein erster Gedanke. Und ich glaube, dass es oft unsere natürliche Reaktion ist, dass wir denken, nee, also das jetzt nicht, sondern man überlegt dann, warum es gute Gründe dafür gibt. Also man hat zwar diesen Gedanken, aber ja, eigentlich ist es nicht so schlimm. Und es gibt ja auch gute Gründe und vielleicht gibt es noch was anderes, für das ich mich schäme, nochmal kurz nachdenken. So kenne ich das zumindest, dass ich mir dann manchmal so ein Gedanke in den Kopf schieße, das erste. Und dann beginnt bei mir innerlich so eine Argumentationskette, in der ich versuche zu erklären, warum ich mich eigentlich nicht dafür schäme, sondern es gibt dann vielleicht noch was anderes. Und ich glaube, dass es eine gute Strategie auch manchmal ist, um da rauszukommen. Aber wahrscheinlich werden diese Gedanken wiederkommen. Vielleicht kennt ihr das, dass man das so versucht, so ein bisschen zur Seite zu schieben, manchmal auch unbewusst. Vielleicht ist dir aber auch ein Gedanke gekommen und du weißt ganz genau, ja, das ist es. Das ist was, wofür ich mich echt schäme. Vielleicht hast du eine Sache, Situation im Kopf, wo du weißt, da bist du schuldig geworden. Und vielleicht quält dich das auch, dieser Gedanke, dass du weißt, ja, da schäme ich mich wirklich für. Also die Frage, was machen wir damit? Als Petrus in diesem Boot war, wusste er, glaube ich, nicht, was ihn da am Strand erwarten würde. Er wusste nicht, was Jesus sagen würde. Aber er wusste, egal was da kommen würde, egal was Jesus sagen würde, es gibt keinen besseren Ort, als bei Jesus zu sein. Und ich darf mit meiner Scham zu ihm rennen. Egal, ob ich mich gerade gut fühle oder ob ich komplett versagt habe, egal, was ich mitbringe, bei Jesus zu sein, ist das Beste, was ich machen kann. Und vielleicht hat ihm auch geholfen, dass Jesus ihnen das irgendwann mal genau so gesagt hatte. Kommt her zu mir, hatte er ihnen zugesagt. Und Petrus nimmt es in Anspruch. Mit seiner Scham zu Jesus. Deswegen Frage an uns, was machen wir mit unserer Scham? Trauen wir uns das, diese Scham wirklich mal vor Jesus auszuhalten, ihm hinzulegen und einfach mal hinzugehen, ohne genau zu wissen, was dann kommen würde? Das ist Petrus und seine Reaktion und sein Handeln mit seiner Scham. Und jetzt wollen wir uns noch mal kurz angucken, was Jesus macht mit dieser Scham. Ist auch noch mal sehr interessant, weil jetzt geht es noch mal ein bisschen tiefer. Diese Szene nach dem Essen, dieses Gespräch zwischen Jesus und Petrus. Und ich liebe diese Geschichte, ich liebe diese Szene. Und ich finde das so mega spannend, wie die da an dem Lagerfeuer sitzen. Und ich frage mich oft, was ist wohl in Petrus vorgegangen? Was hat er gedacht? Was waren Gedanken, die ihm durch den Kopf geschossen sind? Hat er überhaupt irgendwas gedacht? Ich kenne das manchmal von mir, wenn ich so das Gefühl habe, jemand ist sauer auf mich und hat auch gute Gründe dafür und man begegnet sich so, dass man dann versucht, so Smalltalk-Gespräche anzufangen oder so irgendwelche Fragen zu stellen, um zu gucken, wie schlimm ist das Ausmaß? Reagiert der patzig oder ist vielleicht doch nichts? So gehe ich damit manchmal um, aber davon lesen wir von Petrus gar nichts. Ich weiß nicht, ob er sich überlegt hat innerlich, wie er das Gespräch anfängt oder ob er dachte, ich warte jetzt einfach mal ab. Weil es gibt ja so viele Stellen, wo Petrus immer irgendwas zu sagen wusste. Der war immer der Erste und Schnellste, der wusste immer irgendwas, was ihm halt in den Kopf kam. Aber hier scheint es so, als würde er erst mal gar nichts sagen. Und allgemein ist es auch so, dass man in dem Text nichts von einem großen Gespräch liest, sondern es ist eher so ein bisschen so ein Gefühl von so einer ehrfürchtigen Stimmung. Und da steht ja auch, sie hätten ihn gerne gefragt, wer bist du? Aber keiner hat sich getraut. Und sie wissen eigentlich, dass es der Herr ist. Und dann lesen wir davon, dass es Jesus ist, der das Gespräch eröffnet. Und jetzt schafft Jesus diese Situation, die ich am Anfang beschrieben habe. So eine Situation, die in Petrus irgendwas wecken musste, eine Erinnerung an die Vergangenheit. Und in diesem kleinen Gespräch ist es ein bisschen so, wie als würde Jesus jetzt nochmal schön die Finger in die Wunde reinlegen. Und als würde er nochmal so jedes Puzzleteil auf den Tisch legen, was mit dieser Scham zu tun hat. Und als würde er nochmal so versuchen, diese ganze Scham nochmal so auszubreiten, damit das so ganzheitlich heilen kann. Hört sich erstmal verrückt an, aber genau, wie macht er das? Zuerst mal das Lagerfeuer. Er lädt sie ein an das Lagerfeuer. Und was war die letzte Situation, von der wir wissen, an der Petrus an einem Lagerfeuer saß? Das war, als er Jesus verleugnet hat. Und es ist so ein bisschen wie, als würde Jesus jetzt nochmal mit Petrus an diese Situation, an diese Zeit zurückgehen, mit ihm zusammen an diesem Feuer sitzen und nochmal so sagen, komm, lass uns das nochmal zusammen angucken. Das muss schon mal das Erste, was super schmerzhaft gewesen sein muss. Dann fragt er ihn dreimal, hast du mich lieb? Dreimal hat er ihn verleugnet und dreimal hat Petrus jetzt die Chance, aus seinem tiefsten Herzen nochmal zu sagen, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann kommt noch der Inhalt dazu von diesen Fragen, wo man das Gefühl hat, Jesus bohrt auch mit jeder Frage nochmal so ein bisschen tiefer rein. Er fragt ihn das erste Mal, liebst du mich mehr als die anderen? Als wären sie nochmal so bei diesem Gespräch, wo Petrus so schnell geprahlt hatte, Herr, auch wenn alle anderen gehen, ich würde niemals gehen. Und wenn alle dich verleugnen, das würde ich nie machen. Wo er so sich über die anderen stellt, sagt, keiner liebt dich so sehr wie ich. Und Petrus erkennt das jetzt in dieser Frage. Jesus fragt ihn, hast du mich mehr lieb als die anderen? Und Petrus' einfache Antwort ist, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Kein Vergleichen mehr, kein Prahlen mehr, sondern nur, ich weiß nicht, ob ich da mithalten kann, aber ich habe dich lieb. Und ich glaube, dass Petrus in diesem Gespräch zwangsläufig erkennen musste, wie stolz er eigentlich gewesen war. Auch wenn alle anderen dich verleugnen, ich nicht. Ich liebe dich am meisten von allen und ich würde eher sterben, als dich zu verleugnen, hatte er gesagt. Und er musste schmerzhaft erkennen, dass es eben gar nicht so war. Er war nicht der krasseste von allen. Er liebte Jesus nicht mehr als alle anderen. Und er liebte ihn noch nicht mal so sehr, dass er eher gestorben wäre, um ihn zu verleugnen, also um sein Versprechen einzuhalten. Und Petrus übernimmt in diesen Antworten, in den Gesprächen, Verantwortung für sein Handeln. Und am Ende des Tages musste Petrus wahrscheinlich feststellen, dass er in der Vergangenheit etwas anderes mehr geliebt hatte als Jesus. Vielleicht war es an manchen Stellen Religiosität, vielleicht war es die eigene Sicherheit, was auch immer das war, aber in diesem entscheidendsten Moment damals am Lagerfeuer hat sich gezeigt, dass Jesus nicht an erster Stelle war. Und ich finde das ziemlich hart zu sagen, ehrlich gesagt, und ich finde es hart aufzuschreiben, weil ich dann zwangsläufig mein eigenes Leben angucken muss. Und dann muss ich mich ganz schön schämen, richtig schämen, weil wie oft merke ich, liebe ich was anderes mehr als Jesus, obwohl ich ihm oft das Gegenteil sage, obwohl ich ihm oft anderes verspreche. Und wenn ich mal so für mich meine Punkte durchgehe, die Dinge, für die ich mich schäme, dann merke ich ja, da habe ich was anderes mehr geliebt als Jesus und da auch und da auch. Und ich glaube, dass wir da alle im gleichen Boot sitzen. Und Jesus führt Petrus an diesen Kern, an diese eine Stelle zurück. Und Petrus musste dadurch zwangsläufig feststellen, dass er mit Jesu Liebe einfach nicht mithalten kann. Und dann fragt Jesus ihn zum dritten Mal, hast du mich lieb? Und dann wird Petrus traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal fragt, hast du mich lieb? Und dann sagt er einfach nur noch, Herr, du weißt alles. Und du weißt, dass ich dich lieb habe. Und ich finde, es ist so ein bisschen, man spürt so ein so ein Seufzen in diesen Zeilen, so ein leises, ach Herr, wenn du wirklich, wenn du ganz, ganz tief guckst in mein Herz, dann wirst du es doch dort finden, dass ich dich lieb habe. Trotzdem, obwohl ich versagt habe, obwohl mir die Dinge nicht gelungen sind, du weißt, dass ich dich wirklich lieb habe. Und gleichzeitig erkennt er an, Herr, so wie du mich liebst, kann ich dich nicht lieben, weil deine Liebe ist viel zu groß. Aber trotzdem, ich hab dich lieb. Und es ist so anders, wie Petrus hier auf einmal redet. Es ist nicht mehr ein schnelles, lautes, ich würde dieses oder jenes tun, ich würde für dich durchs Feuer gehen, sondern es ist einfach nur ein demütiges Anerkennen von Jesu Liebe und Zugeständnis. Herr, wenn du in mein Herz guckst, dann weißt du, dass ich dich lieb habe. Und jetzt kommt noch mal eine gute Nachricht in diesem Gespräch. Jesus legt seine Finger in die Wunde rein, und zwar richtig. Und er lässt Petrus auch Verantwortung übernehmen für das, was er gesagt hat und was er gemacht hat. Und er führt ihn zum Kern von seiner Scham zurück. Aber was antwortet er ihm außerdem noch auf sein Eingeständnis? Es ist weide meine Schafe. Und das, finde ich, ist eine super gute Nachricht, die Johannes hier nochmal am Ende von seinem Evangelium uns weitergibt. Jesus hätte alles sagen können. Er hätte sagen können, Petrus, es ist gut, dass wir so mal drüber reden, aber ich weiß nicht, ob ich dir so mal vertrauen kann. Also dieser Bruch, der ist einfach zu groß. Es ist nett, dass wir so mal drüber quatschen, aber ja, ich weiß nicht. Also eigentlich nicht mehr zu gebrauchen. Hätte man vielleicht alles verstanden, aber stattdessen überlässt Jesus Petrus seinen wertvollsten Schatz, seine Schafe. Weide meine Schafe. Und das ist die gute Nachricht. Egal, wie groß, wie krass, wie schlimm unsere Scham ist über die Dinge, die wir getan haben oder nicht getan haben, Jesus will und kann uns gebrauchen. Er konnte das mit Petrus und er kann das mit uns. Im Prinzip muss man nämlich sagen, dass Petrus von allen am schlimmsten performt hat. Aber gleichzeitig, denke ich, war auch er der geeignetste für die Verantwortung, die ihm dann übertragen wurde, weil er auch der war, der am krassesten eingestehen konnte, dass er Fehler gemacht hatte und am intensivsten auch Verantwortung dafür übernommen hat. Und wir wissen, wenn man weiterliest, was für ein Glaubensheld auch aus Petrus dann geworden ist. Und in diesem Moment kennt Jesus schon sein Herz und er weiß, wie ehrlich Petrus' Antwort ist. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Das ist der Kern von dem. Und ich weiß, es gehört ganz schön viel Mut dazu. Für Petrus hat das Mut gekostet, mit seiner Scham zu Jesus zu gehen, sich seiner Scham auch zu stellen, weil es weh tut, dann auch die Verantwortung zu übernehmen und Dinge anders zu machen, aufzugeben, loszulassen, was auch immer das in deinem Fall vielleicht bedeuten mag. Aber dieses Lagerfeuer war ein Wendepunkt für Petrus. Er ist mit seiner Scham zu Jesus, hat sie ihm hingelegt und ihm erlaubt, daran drin rumzubohren und konnte ihm dann nochmal zusagen, Herr, trotz allem, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und ich glaube, dass Jesus auch dich und mich einlädt, zu diesem Lagerfeuer zu kommen, mit unserer Scham. Und dass er mit uns zusammen gern nochmal da drauf gucken würde. Deswegen nochmal die Frage an dich. Wofür schämst du dich? Und was willst du mit deiner Scham anfangen? Als Simon Petrus ihn sagen hört, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Damit fängt alles an. Dieser Wunsch, so schnell wie möglich zu Jesus hin, mit meiner Scham. Und Petrus hatte das verstanden, dass es für ihn nichts Besseres gibt, als mit seinen Scham zu Jesus zu rennen und da Klarheit und Licht reinkommen zu lassen. Und wir wollen jetzt zusammen ein Lied singen. Das heißt, ich laufe zum Vater. Und das soll euch die Möglichkeit geben, das auszusprechen und wahrzunehmen, mal so innerlich mit Jesus an dieses Lagerfeuer zu gehen. Es erfordert unseren ersten Schritt, unsere Scham ihm hinzubringen. Und lasst uns dieses Lied wirklich mitsingen, wenn wir es ehrlich meinen. Ich laufe zum Vater, weil es da nichts Besseres gibt, als an diesen Ort zu gehen mit meiner Scham. Und ich würde gerne noch beten und dann lasst uns das Lied zusammen singen. Herr, ich danke dir, dass du ein guter und großer und barmherziger Gott bist und dass du alles für uns gegeben hast, dass du deinen Sohn geschickt hast auf diese Welt, dass er für unsere Schuld ans Kreuz geht und dass wir jetzt mit unserer Scham dir ganz nah sein können und dass wir Vergebung erleben dürfen. Und ich bete, dass du diese Zeit jetzt nutzt, Herr, dass wir ehrlich mit dem, was in uns vorgeht, vor dich kommen können und es vor dich hinlegen können und erleben dürfen, wie du da reinguckst und wie du da Licht reinbringst.